über Bildung und Ausbildung zu reden und möchte uns heute was darüber sagen, wie man Linux effizient in Schulen einsetzen kann.
So. Von mir auch einen schönen Nachmittag. Auf der Folie stehen, sehen Sie schon, also ich bin Lehrer für Mathe und Physik und was eben sonst noch alles mit NWT, was da halt noch so mit Computer und Informatik mache ich auch, obwohl ich es nie studiert habe. Ich bin Gründungsmitglied von Linux Musternet e.V. steht hier, da wird man gleich noch drauf zu sprechen kommen. Die Schiene heißt ja mein Projekt und vor dem Hintergrund bin ich auch gekommen, dass ich dachte, ich stelle mal unser Projekt vor. Ist natürlich nicht mein Projekt, sind viele, viele Leute beteiligt, einige, die heute auch leider nicht hier sein können. Okay. Überschrift ist eine freie Komplettlösung für schulische Netzwerke und im Großen und Ganzen soll der Vortrag so drei Abschnitte haben. Was ist denn so besonders an einem schulischen Netzwerk? Ich weiß nicht, sind Lehrer anwesend? Ja, einfach mal mutig sein und aufzeigen. Ja, einige wenige, okay. Die wissen vielleicht, was das Besondere im schulischen Netzwerk ist. Sonst war es in der Vergangenheit so, dass es sich immer gelohnt hat, das noch kurz zu erklären, warum man da nicht unbedingt die gleichen Mechanismen verwenden kann und soll, wie jetzt in einem Unternehmensnetz zum Beispiel da sind. Dann möchte ich kurz erklären, wie das Linux-Muster-Net-Projekt die Probleme, die ich vorher aufgezeigt habe, adressiert, also wie wir das lösen können da. Und der dritte Teil soll dann eben im Sinne von mein Projekt zeigen, wie wir praktisch entstanden sind, also wie es zu diesem Verein kam und wie wir das im Moment managen und so ein paar Stolpersteine einfach mal aufzeigen, über die wir auch gefallen sind, als wir das gemacht haben. Danach gibt es natürlich noch Zeit, Sie können mich dann Sachen fragen, ich bin auch da den ganzen Tag und bis morgen Mittag. Das heißt, alles kein Problem. Okay, erste Frage also, warum will ich eigentlich eine Schulserverlösung? Warum kann ich nicht einfach losgehen und mir da irgendeinen Microsoft-Server hinstellen, Domain-Controller und sagen, so, jetzt fange ich mal an auszurollen und fertig. Es hat verschiedene Aspekte. Das eine ist, da bin ich ein bisschen eingeschränkt auf Baden-Württemberg. Ich weiß nicht genau, wie es in anderen Bundesländern läuft, kann mir aber vorstellen, dass es ähnlich ist. Die Ressourcen sind knapp, vor allen Dingen, sobald es um Manpower geht. Also so Dienstleister, ja, so wenig wie möglich. Das soll möglichst alles irgendein Lehrer machen, sehen wir gleich noch. Dann brauche ich pädagogische Funktionen, steht da jetzt so ganz großkotzig. Ja, das variiert sehr stark von dem, was der Lehrer auch möchte. Das geht von, ich möchte sehen, was die Kinder auf dem Bildschirm machen, bis ich möchte das Internet zeitweise sperren, ich möchte das Internet filtern, ich möchte Dateien einsammeln, austeilen, alles Mögliche. Dann habe ich ein ganz besonderes Benutzerverhalten, weil ich natürlich mit den Gehirnen Heranwachsender konfrontiert bin, die natürlich auch probieren wollen, was geht, insbesondere dann, wenn ich sage, mach's nicht und ich möchte flexibel sein. Okay, damit Sie sich das vorstellen können, also das ist jetzt die Situation in Baden-Württemberg derzeit, also bei mir an der Schule, da gibt es ich glaube 140 Rechner, die ich betreue. Ich bekomme 2 Deputatstunden Ermäßigung, heißt es. Ich muss also 2 Stunden weniger unterrichten. Da wird gerechnet, etwa 3 Zeitstunden, die ich Zeit aufwenden soll dafür. Der Lehrer, der das macht, also ich, der heißt auch nicht Netzwerkadministrator, weil so clever sind sie natürlich, dass sie sagen, administrieren kann man da nicht, aber er berät fürs Netzwerk. An unserer Schule gibt es 850 Schüler und etwa 100 Lehrer. Und ja, das muss ich halt irgendwie alles im Laufen halten. Und das ist jetzt natürlich schon eine Herausforderung. Was ich brauche als Administrator ist natürlich ein System, das maximal zeiteffizient verwaltbar ist, wo ich also schnell reagieren kann, wenn was nicht geht, dass es wieder läuft, ohne dass ich da irgendwie Einzelfalluntersuchungen machen muss. Das Zweite habe ich vorher schon angedeutet, sind die pädagogischen Funktionen. Wie gesagt, das meiste habe ich schon erwähnt, der Klassenarbeitsmodus steht da jetzt noch drauf. Dann, was jetzt mit den neuen Bildungsplänen in Baden-Württemberg kommt, sind so Sachen wie Mail und Chat in geschützter Umgebung. Man möchte nicht, dass die Kinder irgendwie eigene Mail-Accounts oder Chat-Accounts anlegen, aber sie sollen trotzdem lernen, wie das geht. Also brauche ich irgendwie lokal solche Möglichkeiten. Und dann eben vor allen Dingen diese 1000 Dinge, die sich ein Lehrer noch ausdenken kann. Die Informatiklehrer sind in Baden-Württemberg nicht so breit gestreut und haben dann mitunter schon auch spezielle Wünsche noch, die man dann auch versuchen möchte zu adressieren. Okay, das Nutzerverhalten habe ich auch schon gesagt. Detailliert bedeutet es eben, wenn ich so einen ganzen langen Schultag angucke, habe ich möglicherweise an so einem Gerät 10 Nutzerwechsel. Meistens arbeitet man zu zweit an so einem Rechner. Das heißt, es sitzen pro Tag 20 verschiedene junge Damen und Herren an den Geräten und die haben eben diesen heranwachsenden Intellekt, habe ich auf die Folie geschrieben. Das bedeutet, die probieren halt aus, was nicht nied- und nagelfest ist. Ein schönes Beispiel, der Bildschirmhintergrund. Also wenn man in Klasse 7 anfängt, ITG zu unterrichten, ist natürlich immer die erste Tat, sich da ein Bild aus dem Internet zu laden und den Hintergrund zu ändern. Das ist natürlich nichts Schlimmes, macht aber massive Probleme, wenn ich so Sachen, so Mechanismen einsetzen möchte, wie ich es zum Teil in der, in Unternehmensumfeldern habe, mit Gruppenrichtlinien irgendwelche Rechner zunagel. Da muss ich wirklich arg aufpassen, weil die versuchen wirklich alles, um da irgendwie dann das doch zu machen, was sie machen wollen. Und das geht dann zum Teil eben auch so weit, dass die Hardware darunter leidet. Ich werde nachher sagen, wie wir bei Linux Musternet das adressieren. Im Endeffekt, das, was ich gerne hätte, ist ein DAO- und schülerfestes System. Mal sehen, ob es klappt. Dann, was ich persönlich auch extrem wichtig finde, ist Flexibilität. Wir sind jetzt hier auf dem Linux-Tag. Es ist sehr schwierig, da könnte ich auch einen Vortrag zu halten, Linux in der Schule flächendeckend auf den Geräten auszurollen. Es ist mir gelungen bei mir in der Schule, das ist nicht immer schmerzfrei. Man hatte also viele Diskussionen, mehr mit den Kollegen als mit den Schülern meistens, aber die sind vorhanden. Und eine Möglichkeit, alternative Betriebssysteme einfach einzusetzen, ist zum Beispiel, wenn man eine Dual-Boot-Umgebung hat. Wenn man also einfach sagt, okay, ich habe auf den Rechnern im Rechnerraum oder in den Klassenzimmern Windows und ich habe eben als zweites System noch ein Linux, das ist schon niederschwellig eben, dann können die Kollegen, die das machen wollen und die Schüler, die das ausprobieren wollen, das einfach machen. Und die anderen booten eben ihr Windows. Eine Anforderung, die eher so im beruflichen Umfeld eine große Rolle spielt, sind verschiedene Softwarezusammenstellungen. Also so eine Berufsschule in Baden-Württemberg, muss ich jetzt wieder sagen, die hat ja ganz verschiedene Ausbildungsrichtungen. Da sind die Kältebauer, die Sekretärinnen, was weiß ich, die Schweißer, ich weiß es nicht, also ganz verschiedene und die brauchen alle zum Teil sehr spezielle Software. Und wenn ich jetzt halt hergehe und das alles auf einen riesen Rechner mache, dann kriege ich natürlich ein sehr voluminöses System. Wenn ich das clever verwalte, dann kann ich eben sagen, ich mache verschiedene Softwarezusammenstellungen und ich boote einfach das, was ich brauche. Kann es auch getrennt pflegen. Was auch eine Rolle spielt, für mich jetzt auch als jemand, der Open Source wichtig findet, ich finde es wichtig, dass ein System erweiterbar ist, um so Sachen wie Vertretungsplananzeige, Raumbuchungssysteme, Infosysteme, Dokumentationssysteme, Wikis oder sowas, weil meine Erfahrung mit den kommerziellen Anbietern dieser Dienste ist, sag ich mal, durchwachsen. Okay, gut. Jetzt sind wir an der Stelle, wo man jetzt mal fragen kann, was machen wir eigentlich als Verein, als Linux Musternet? Also kurz gesagt, wir bieten praktisch eine Distribution an, wenn man so möchte. Und das ist natürlich eigentlich so nicht richtig, es ist nicht eine Distribution im großen Umfeld, sondern wir packen einen Ubuntu-Server in der LTS-Version und stecken da unsere Linux-Musterpakete rein. Und dieser Ubuntu-Server zusammen mit den Linux-Musterpaketen, das gibt am Ende dann die Schulserver-Lösung, in Anführungszeichen. Ich werde nachher noch erklären, was da dann das Spezielle ist daran, also was wir da machen, was wir dazu tun. Das System wird dabei umfangreich konfiguriert, viele Dienste werden schon eingerichtet. Und man hat praktisch eine definierte Umgebung, wenn man diese Linux-Musternet-Pakete installiert hat. Das ganze Ding wird ergänzt durch eine Firewall. Da verwenden wir im Moment IPFire. Die ist nahezu unverändert, da sind ein paar Skripte drauf von uns und es gibt die Möglichkeit, dass man vom Server aus dann bestimmte Einstellungen auf der Firewall ändert, um zum Beispiel im einfachsten Fall für einen Raum das Internet sperren zu können. Es gibt dann also eine Möglichkeit, dass der Lehrer praktisch auf den großen roten Knopf drückt und dann geht aus dem Raum das Internet nicht mehr. Und das wird letzten Endes auf der Firewall gemanagt. Das heißt, die kommt da mit im Prinzip. Das Ganze ist in dem großen blauen Kasten, weil die Standardinstallation im Moment schon so ist, dass wir sagen, es wird empfohlen, das virtualisiert zu installieren, also auf einem Server mit einer mehr oder weniger beliebigen Virtualisierungslösung. Gut, diese Pakete, die wir auf den Server drauf tun, die machen im Wesentlichen drei Dinge. Das eine ist, die machen das Benutzermanagement einfacher. Die machen das möglich, die Geräte, die an den Arbeitsplätzen stehen, einfach zu verwalten. Und sie konfigurieren dieses Ubuntu-System, dass bestimmte Dienste einfach funktionieren. Zum Beispiel Mail. Also mal so als Beispiel gesagt. Die Sache mit dem Benutzermanagement, da muss man auch noch dazu wissen, das ist auch eine Besonderheit, je nachdem, wie man es macht. Es ist anders als in einem Unternehmen. Bei uns ist es ja praktisch so, dass alle Schüler einmal im Jahr die Abteilung wechseln, wenn es gut läuft. Und also die meisten wechseln die Abteilung, muss man einfach sagen. Und dann ist es natürlich jetzt eine Frage, es gibt da verschiedene Lösungsansätze. Ich weiß von Lösungen, die machen das einfach so, die tun die Schüler aufnehmen in das System, in die Klasse des Jahrgangs, wo sie potenziell Abitur machen oder einen Realschulabschluss erhalten. Wir haben da relativ früh einfach angefangen, das so zu machen, dass sie wirklich einfach in den Klassen sind, wo sie sind. Und es gibt einfach Gruppen auf dem Server, die der Klasse entsprechen, was dann letztlich eben bedeutet, dass ich immer diese Gruppen in meinem IT-Umfeld abgleichen muss mit dem, was die Sekretärin in ihrem Computer hat. Und das ist genau das, was praktisch diese erste Komponente da dann nachher auch macht. Da kann ich dann einfach praktisch diesen Abgleich einfach durchführen. Die Arbeitsstationen haben wir schon gesehen. Da sieht man jetzt an der Folie hier die Clients, die werden verwaltet durch ein Programm, das heißt Linbo. Der Herr Knopper ist nicht hier, aber er ist immer auf den Konferenzen, wo ich rumlaufe. Das wurde letztlich im Auftrag vom Landesmedienzentrum vom Klaus Knopper programmiert ursprünglich und wird von uns jetzt gerade weiterentwickelt. Das ganze Prinzip heißt SHILA, selbstheilende Arbeitsstationen. Und es gibt einen Linux-Client, auf den sind wir eigentlich besonders stolz, den man sehr einfach installieren kann. Diese Benutzergeschichte, die Komponente, die dazu gehört, die heißt Sophomorix. Und die pädagogischen Funktionen, da gibt es natürlich nur eine Sache. Eine Sache ist es, auf der Firewall den Internetzugang sperren zu können. Die andere Sache ist, dem Lehrer den roten Knopf hinzustellen. Und der rote Knopf, der heißt bei uns Schulkonsole. Das ist eine Web-Oberfläche, wo man sich anmelden kann, wenn man also in einem Raum unterrichtet. Dann kann man die Kontrolle über diesen Raum übernehmen und kann dann in diesem Raum Dinge tun. Dateien austeilen, einsammeln, Tauschverzeichnisse an- und ausmachen, Internet an- und ausmachen. Und wenn man fertig ist mit Unterrichten, dann meldet man sich wieder ab, ist wieder raus und gibt praktisch die Kontrolle über den Raum wieder ab. Genau. Okay. Ein bisschen genauer erklären würde ich jetzt mal das, was das Linbo macht, wie das mit den selbstheilenden Arbeitsstationen funktioniert. Die ursprüngliche Idee, die da dahinter steckt, ist die, dass man sich sagt, okay, ideal wäre es, wenn der Mensch, der jetzt für die 2 Stunden Ermäßigung und das Netzwerk verwalten muss, mehr oder weniger so arbeiten könnte wie daheim. Wenn der also nicht anfangen müsste zu überlegen, wo kriege ich jetzt denn das MSI-Paket her für die und die Lernsoftware, weil eine Sache, die praktisch sicher ist, ist, dass es das MSI-Paket vom Hersteller der Lernsoftware nicht gibt. Und sondern dass der praktisch sagt, okay, daheim würde ich es einfach installieren, also mache ich es hier genauso. Das war praktisch die ursprüngliche Idee und die implementiert sich über den Vorlagenrechner. Ich nehme also am Anfang einen Rechner her und sage, den mache ich jetzt mal so, wie alle sein sollen. Setze mich davor, installiere Windows oder Linux, was auch immer, installiere die Programme, die ich haben möchte, konfiguriere die, stelle irgendwelche Sachen ein, wo irgendwelche Einstellungen, Lernfortschritte bei Lernprogrammen gespeichert werden und so weiter und mache dann praktisch ein Abbild mit Linbo. Zum Hintergrund, zum Technischen muss man sagen, Linbo ist ein kleines Linux, das bootet per PXE übers Netzwerk. Dann habe ich so eine grafische Oberfläche. Da kann ich dann sagen, mache ein Image und dann muss ich nicht Einstellungen angeben, wie soll das Image heißen und so weiter. Dann wird dieses kleine Linux diese Systempartition nehmen, wird daraus ein C-Loop-Image erstellen, also eine C-Loop-Datei, schreibt da alles in eine große Datei und wenn das fertig ist, wird es auf den Server geschoben. Dann liegt also diese C-Loop-Datei auf dem Server. Und wenn ich das jetzt fertig habe und also zufrieden bin, dass alles gut ist, dann kann ich die anderen Rechner, auf die ich dieses Image verteilen möchte, über PXE in das Linbo booten und über einen großen Knopf sagen, so, partitionier diesen Rechner bitte so wie diese ursprüngliche Musterarbeitsstation und spiel das C-Loop-Image zurück. Und wer von Ihnen in der IT arbeitet, da gehe ich von aus, dass es ein paar gibt, der weiß, das klappt natürlich so nicht. Weil nämlich im Fall von Windows zum Beispiel sind natürlich jetzt, was ich, Rechnername und so weiter, hätte ich ja dann praktisch lauter gleiche Rechner im Netz, hätte also einen Haufen Probleme. Das heißt, das Linbo macht streng genommen nur ein paar Sachen mehr. Nämlich, es ändert in der Registry von Windows zum Beispiel auch bestimmte Einstellungen, sodass die Rechner nachher individualisiert sind. Das bedeutet, da hat dann jeder den Rechner. Jeder Rechner hat den Namen, der auf dem Server festgelegt ist, aber letztlich eben genau die Konfiguration von diesem Vorlagenrechner. Eine Sache, auf die wir eigentlich sehr stolz sind, im Moment gibt es da wieder eine neue LTS von Ubuntu, 16.04. Es arbeiten schon einige unserer Mitglieder heftig daran. Es gibt immer ein fertiges C-Loop-Image mit einem sehr fein angepassten Client auf Ubuntu-Basis. Das heißt, da kann man sich praktisch diese C-Loop-Datei, die man normalerweise hier erzeugen muss, nachdem man die ganzen Software-Sachen installiert hat, kann man sich fertig runterladen und direkt auf die Arbeitsstation ausrollen und dann läuft es direkt. Also da sind dann auch so Sachen drin, in dem C-Loop sind Mechanismen drin, dass wenn dieses Linux startet, dann guckt es, bin ich in einem Linux-Musternet-Netzwerk drin und wenn ja, wird der LDAP entsprechend konfiguriert und wenn man dann einen Benutzer-Account in dem Netzwerk hat, kann man sich direkt anmelden. Also da muss der Administrator praktisch nichts mehr machen. Auf Windows-Seite unterstützen wir alle Versionen von XP bis 10, also läuft alles problemlos. Mit den Einschränkungen, die man sagen kann, also unter Windows XP war ein sehr umfangreiches C-Loop-Image vielleicht, also sehr umfangreich in der großen Berufsschule mit allem drum und dran, vielleicht so 8, 9, 10 Gigabyte groß. Da habe ich bei Windows 7 praktisch noch nicht mal ein leeres System. Also das ist natürlich tatsächlich was, wo man mit diesem Imaging sagen muss, da kommt man auch an gewisse Grenzen. Wenn man jetzt moderne Rechner hat, halbwegs moderne mit SSDs, nur dass Sie sich eine Vorstellung machen können, so einen Rechner auszurollen, mein Linux-Image ist etwa 3,5 Gigabyte groß, vom leeren Rechner bis zur Anmeldemaske geht es in 3 Minuten auf einem i3 mit einer SSD. Das geht also sehr effizient mit einem 1 Gigabit-Netzwerk, muss man allerdings sagen. Also leerer Rechner, gar nichts drauf, holt das Image auf den Rechner und rollt es aus. Zu den Details, damit Sie sich das noch besser vorstellen können. Das Limbo bootet praktisch und dann habe ich die Festplatte aufgeteilt in verschiedene Partitionen. Einmal die Systempartition für Linux, einmal die Systempartition für das Windows und dann eben die sogenannte Cache-Partition, wo diese ganzen C-Loops drin liegen. Was ich jetzt verschwiegen habe, nur dass Sie nicht irritiert sind, man kann so einen C-Loop noch ergänzen durch einen Rsync. Damit könnte man zum Beispiel auf sehr einfache Weise diese Softwarezusammenstellungen kreieren, indem man ein Basis-Image macht und dann mit verschiedener Software zu diesem Basis-Image passende Rsync-Images, die dann sehr viel kleiner sind, die praktisch dann einfach nur da drauf gespielt werden, auf dieses vorhandene Basis-Image. Diese ganzen Image-Dateien, die liegen also in dem Cache hier oben, und sind praktisch auf jedem Rechner vorhanden. Und da kommt dann auch diese Selbstheilung ins Spiel. Wenn ich jetzt möchte, also wenn ein Rechner jetzt verkonfiguriert ist, irgendein Schüler hat was ganz Schlimmes verändert, irgendwie Netzwerkkonfigurationen oder sowas, dann kann ich einfach auf einem Knopf sagen, mach den Rechner wieder neu. Und dazu muss der gar nichts übers Netz holen, sondern der nimmt einfach das hier liegende Image und kopiert es wieder auf die Windows-Partition und startet dann und dann ist der Rechner wieder wie vorher. Und das ist natürlich auch extrem zeiteffizient, vor allen Dingen, weil dieser Mechanismus, der kann vom Benutzer direkt am Rechner ausgeführt werden. Das ist jetzt für mich als Netzwerkberater auch deswegen gut, weil ich dann eben hergehen kann und den Kollegen beibringen kann, was sie machen können, wenn der Rechner nicht mehr geht, nämlich auf den großen roten Knopf drücken, der ist wirklich groß und rot. Und dann drücken die da selber drauf und die kommen, also das kommt praktisch erst dann zu mir, wenn diese Standard-Selbstheilungsprozedere nicht mehr funktioniert hat. Also eine ganz gute Sache eigentlich. Ich kann im Prinzip beliebig viele Betriebssysteme parallel haben, also ich kann problemlos ein Windows 7, Windows 10 und 3 Linux nebeneinander betreiben, wenn meine Festplatte groß genug ist, natürlich immer. Okay. Gut, das Sophomorix. Da möchte ich nicht so detailliert drauf eingehen. Das macht eben genau diese Sache mit den Benutzern und den Klassen. Das ist so ausgelegt und das funktioniert inzwischen extrem gut. Das ist ein langer Weg gewesen. Das Programm ist jetzt auch wahrscheinlich an die 10 Jahre alt. Das heißt, wir haben auch viele Fehler ausgemerzt. Ich gehe ins Schulverwaltungsnetz und sage zur Sekretärin, gib mir eine CSV-Datei. Dann lässt die mir praktisch die Name, Vorname und Klasse mindestens raus, plus das Geburtsdatum der Schüler. Das Geburtsdatum brauche ich, um Dubletten zu unterscheiden. Und dann kann ich praktisch mit so einer Halbautomatik über diese CSV-Datei mit dem Sophomorix die Schüler versetzen. Das heißt, der Sophomorix guckt dann selber, welche Benutzer sind neu, welche sind einfach in einer anderen Gruppe, bei welcher hat sich die Sekretärin vertippt, also ein wirklich inzwischen sehr gut funktionierendes Feature, wenn ich zurückmelde, ein Benutzer, da hat die Sekretärin irgendwie ein E zu viel gemacht, dann merkt Sophomorix an der Kombination aus Geburtsdatum und den Namen, dass das trotzdem dasselbe Benutzer ist und legt keinen neuen an. Also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut und erleichtert das Management immens. Also es ist wirklich so, dass ich im Prinzip einmal im, oder zweimal im Jahr, weil die Sekretärin, also da kommen dann die Rückmeldungen von den Kollegen noch, aber so am Anfang des Schuljahres lege ich mal die neuen an und dann vielleicht so nach 4 Wochen lasse ich das nochmal drüber laufen und dann läuft es eigentlich. Also auch hier die Zeiteffizienz ist wirklich sehr gut umgesetzt. Und hier sieht man die Benutzeroberfläche Schulkonsole in einem Screenshot. Also an dem Screenshot sieht man jetzt zum Beispiel verschiedene Rollen. Das da oben ist die Schulkonsole für Netzwerkberaterinnen. Also je nachdem, wie man sich da anmeldet, kriegt man verschiedene Funktionen zu sehen. Hier sieht man jetzt, da kann ich eben Sachen machen wie, was macht die Schulkonsole selbst, wie ist das mit der Benutzerverwaltung, Geburtsjahrgänge, kann ich Quota einstellen, Druckquota und so weiter. Und hier unten sehe ich die Schulkonsole für Lehrerinnen, und zwar in der Ansicht für Klassen jetzt gerade. Da kann ich also im einfachsten Fall eine Klassenliste sehen. Ich kann zum Beispiel als Lehrer Schülerpasswörter zurücksetzen. Ist auch wieder was, was natürlich eine wichtige Funktion ist, denn das vergessen die ständig. Dann kann jeder Kollege, der da unterrichtet, einfach sagen, das Passwort kann ich dir nicht sagen, aber ich kann dir Neues verpassen, dann änderst, also so wie es eben eigentlich üblich ist. Hier sieht man das, was ich vorher gemeint habe, also dieser Punkt aktueller Raum wäre zum Beispiel der, wenn ich da drauf gehe, kann ich eben die Kontrolle über den Raum übernehmen. An der Stelle vielleicht kurz einen Einschub, ich habe jetzt nicht vorgesehen, das zu zeigen hier. Wen das interessiert, der kann mich gern irgendwann heute Nachmittag noch ansprechen. Ich habe eine virtuelle Umgebung dabei, wo das ganze Zeug läuft, dann kann man das auch einfach mal angucken, wie das aussieht. Man sieht auch, die Schulkonsole ist auch schon etwas älter, man sieht es so ein bisschen im Outfit. Das ist eines der Projekte, in dem wir gerade auch dran sind, die irgendwie ins nächste Jahrtausend zu retten. Gut, das wäre jetzt der Teil gewesen, warum will ich ein Schulnetz, was macht Linux-Muster nett? Und jetzt kommt praktisch die Geschichte mit dem Projekt, mein Projekt, wie kam es denn überhaupt dazu, dass wir das hier so machen, wie wir es machen. Und dazu muss man ein bisschen weiter ausholen. Und zwar, ich habe mich vorher mit dir unterhalten über so Projekte. Vor 15 Jahren kamen große Firmen und wollten, dass die Schulen ins Netz kommen. Dann haben sie Hardware in die Schulen gekippt. Da war eigentlich niemand, der was damit anfangen konnte. Was nicht stimmt, es waren eben doch welche da, nämlich die motivierten Kollegen, die das damals wirklich zum größten Teil in ihrer Freizeit dann irgendwie versucht haben, sinnvoll einzusetzen. Und in Baden-Württemberg, da hat es eine besondere Situation gegeben, und zwar gab es da relativ früh, so um die 2000er Jahre, praktisch schon eine Gruppierung im Rahmen der Lehrerfortbildung, die gesagt haben, eigentlich ist das doch bescheuert, was wir hier machen. Jeder hat praktisch sein Ding und versucht irgendwie sein Schulnetzwerk ans Laufen zu kriegen. Lasst uns das doch so machen, dass wir uns da irgendwie zusammentun. Und jetzt war es natürlich damals schon so, dass jeder so seine Lieblingssteckenpferde hat, die er reitet. Deswegen sind da oben auch die drei Dinger, der Pinguin, der Windows-Dinger und Novell war damals ein ganz großes Ding. Das bedeutet, es gab dann eben Netzwerkmusterlösungen in der Lehrerfortbildung in Baden-Württemberg. Und zwar nicht eine, sondern drei. Dass jeder Lehrer sich da wiederfinden kann. Man belächelt es vielleicht, aber ich erinnere nochmal an die Geschichte mit den zwei Ermäßigungsstunden. Eine Grundvoraussetzung dafür, dass jemand das macht, ist einfach, dass er das irgendwie auch gern macht. Und wenn dann jemand sagt, ich fühle mich halt mit dem Windows-Server wohler, dann soll er halt den Windows-Server nehmen. Also ich fühle mich mit dem Windows-Server nicht wohler, aber ich kann das akzeptieren, wenn jemand das sagt. Und man muss das auch akzeptieren. So gab es also diese drei Musterlösungen. Das waren also Lehrer aus der Lehrerfortbildung, die praktisch sich überlegt haben, wie kann man das installieren, dass das alles läuft, und dann haben sie das gemacht und dokumentiert. Etwa im Jahr 2004 gab es ein Projekt in Baden-Württemberg, Medienoffensive 2 hieß es, glaube ich, aber lügen Sie mich, also ich kann auch sein, dass es logisch ist. Da hat praktisch das Landesmedienzentrum relativ viel Geld bekommen, um das Zeug weiterzuentwickeln. Das bedeutet, die Entwicklung ist ans Landesmedienzentrum gewechselt und das Landesmedienzentrum hatte dann Geld in der Hand, um tatsächlich auch mal Sachen outzusourcen, also mal Programmierer zu beauftragen, bestimmte Dinge zu tun. Damit dieser Kontakt zu den Lehrern, also zu der Schule eigentlich nicht verloren geht, war die Idee dahinter, dass man am Landesmedienzentrum praktisch Lehrer hat, die die Entwicklung koordinieren, die eben auch wissen, was wollen die Leute vor Ort, und die dann praktisch diese Entwickler beauftragen, bestimmte Dinge zu tun. Genauso ist die Schulkonsole entstanden zum Beispiel. Also die Schulkonsole gab es bei diesen Musterlösungen 2001 noch nicht. Die ist dann im Landesmedienzentrum entstanden und zwar aufgrund von Werkverträgen, die Lehrer formuliert haben, einen externen Entwickler für diese Web-Oberfläche zur Steuerung des Unterrichts. Um das zu komplettieren, einer dieser Lehrer war ich, das waren 4 Stück. Und also wir haben dann da gesonnen, wie muss es aussehen, dass es benutzbar ist, wie muss man das machen und haben praktisch dem Entwickler dann die Aufträge gegeben. Das lief also dann so vor sich hin bis 2012 und im März 2012 etwa, da hat das Landesmedienzentrum dann beschlossen, dass die PadML Linux, an der ich also mitgearbeitet habe, in der jetzigen Form mit diesem Limbo und allem nicht mehr weiterentwickelt wird. Der Hintergrund ist, die haben inzwischen eine Kooperation oder wie auch immer man das machen sagen möchte mit Univention. Das heißt, die Nachfolgelösung steht auch da hinten, die basiert auf dem Univention at School Server und hat mit der jetzigen, also mit diesem ganzen Ding, was ich gesagt habe, nur noch marginal was zu tun. Wir waren damit nicht so ganz zufrieden. Also vor allem die 4 Lehrer, die am LMZ waren und einige aus der Lehrerfortbildung außenrum und haben gesagt, aus verschiedenen Gründen ist eigentlich schade, dass das nicht weitergeht. Dann hat sich dann letztlich irgendwann ein Verein gegründet, Anfang 2013 war das und seitdem geht es doch eigentlich auch zu unserer Zufriedenheit im Wesentlichen weiter. 2014 haben wir die Version 6.0 veröffentlicht und 2015 kam jetzt die 6.1. Dieses Jahr im Frühjahr, im Februar haben wir jetzt praktisch die Weichen gestellt, wie dann die Version 7 aussehen soll. Da gibt es ein paar grundlegendere Änderungen. Was über diese ganze Zeit praktisch wichtig ist, ist eben dieser Grundsatz von Lehrern für Lehrer. Das hat Vor- und Nachteile. Also die Nachteile liegen natürlich auf der Hand. Ich sage das einfach in meinem Beispiel. Ich habe halt nicht Informatik studiert, ich bin kein Programmiergott, ich wurschtel da halt so vor mich hin, kriege das schon alles hin. Aber ich weiß halt dafür im Gegenzug genau, was eigentlich passieren soll, also wie es laufen soll. Und das hat eben alles seine Vor- und Nachteile. Insgesamt hat sich dieses Konzept, wie es am Landesmedienzentrum war, eigentlich ganz gut bewährt, dass es Lehrer gab, die geguckt haben, was muss man machen. Und dann eben Leute, die wirklich was vom Programmieren verstanden, das programmiert haben. Also der junge Herr, der damals die Schulkonsole programmiert hat, hat so gut verstanden, dass wir es eigentlich nicht mehr verstehen. Das ist jetzt auch ein Problem für uns. so ist es. Okay. Gut. Also jetzt ganz detailliert war das also so. Wir haben hier praktisch, wir waren 4 Kollegen, wir haben ein Deputat gehabt, also insgesamt so 26 Stunden, glaube ich. Da war ich nur so eine Randfigur mit 4 Stunden ans LMZ abgeordnet. Und wir haben eine Sache, also wir haben heftig diskutiert über alle möglichen Dinge, wo ist der Knopf in der Schulkonsole hin soll und so weiter. In einer Sache waren wir uns immer einig, von diesen 3 Musterlösungen machen wir die, die Open Source ist. Das heißt, eine Prämisse, die wir hatten, ist, allen Code, den wir selbst geschrieben haben und alle Work-Verträge, die wir geschrieben haben, waren immer so, dass wir gesagt haben, das, was da programmiert werden muss, muss unter GPL sein. Ich persönlich bin mir, also das Landesmedienzentrum hat da nichts dagegen gesagt, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube, sie wussten auch gar nicht so genau, was es eigentlich soll. Also ich kann das nicht belegen durch nichts, das ist eine völlig subjektive Behauptung, aber als das Projekt dann eingestellt wurde vom LMZ, hat das letztlich natürlich zur Folge gehabt, dass wir das ganze Zeug nehmen konnten und einfach weitermachen. Es gab von früher Zeit an schon eine OpenML für Schulen außerhalb Baden-Württembergs. Das hatte auch so lizenzrechtliche Gründe. Und zwar, die Schulkonsole war früher grün und gelb. Das sind die Farben des Landesmedienzentrums. Und weil da irgendwelche Gelder aus irgendwelchen Stiftungen drin waren, war irgendwie nicht geklärt, ob Schulen außerhalb Baden-Württembergs das Ding überhaupt einsetzen dürfen. Und wir haben halt gesagt, ja warum nicht, steht ja alles unter GPL und die Antwort war im Prinzip ja schon, aber auf dieses Design und das Logo vom Landesmedienzentrum und so weiter sind doch Markenrechte drauf. Und dann haben wir gesagt, also gut, dann tun wir halt die Skin von der Schulkonsole weg. Das heißt, dann wurde die Schulkonsole ohne CSS ausgeliefert und das war im Prinzip dann die OpenML. Also funktional exakt identisch, aber mit einer Schulkonsole ohne Oberfläche. Und irgendwann gab es dann diese blaue Oberfläche, also ein anderes CSS einfach, dass man das wieder bedienen konnte. Insgesamt war das eine ganz gute Sache aus den erwähnten Gründen. Wir hatten Geld, wir hatten auch Zeit, also die vier Lehrer zumindest. Wir haben ja ein bisschen Entlastung gehabt, mussten weniger unterrichten. Unser Hauptentwickler, das muss man also schon klar sagen, es waren also vier Kollegen, drei davon hatten vier Stunden weniger zu unterrichten und der eine hatte den Rest, also ich glaube, es war ein bisschen mehr als ein Deputat, ich glaube, es waren 16 Stunden von seinem Deputat, also der hat praktisch nur noch 8 Stunden, 10 Stunden Unterricht gehabt, hat also wirklich viel Zeit gehabt, um sich da reinzudenken. Das war also schon wirklich, waren gute Bedingungen, muss man ganz klar sagen. Und was nicht zu unterschätzen ist, es war eben der offizielle Status. Offizieller Status bedeutet, das Landesmedienzentrum hat sich in Baden-Württemberg mit den kommunalen Schulträgern zusammengesetzt und die bezahlen das Landesmedienzentrum Geld für die Entwicklung der Musterlösungen und deswegen wollen die da auch was für haben natürlich. Und das war eben die offizielle Lösung, war eben die PadML, so hieß die. Was manchmal ein bisschen schwierig war, war die Sache mit der Bürokratie und ich habe es vorher schon angedeutet, das Verständnis von Open Source Software. Oder dass es sinnvoll sein kann, Open Source Software zu machen, da haben wir viele Diskussionen geführt, muss man ganz klar sagen. So, 2012 kam dann also der Bruch. Die PadML 5 sollte also eingestellt werden. Und an der Stelle, das muss man jetzt ein bisschen erklären, wir waren jetzt nicht unzufrieden, weil wir da irgendwie nicht mehr mitmachen durften. Hätten wir wahrscheinlich sogar gedurft, wenn wir gewollt hätten. Sondern wir waren eigentlich unzufrieden, weil diese neue PadML 6, die eben da avisiert war, die hat praktisch das komplette Know-how an den Schulen vernichtet. Also die Netzwerkberater, die sich mit dem einen System praktisch auskannten, die hätten einen Schnitt gehabt, eine neue Lösung, einen neuen Server, hätten alles neu lernen müssen, hätte alles anders funktioniert, die Kollegen auch. Und da haben wir gesagt, warum genau ist dieses System nicht zu retten? Also das Argument des Landesmedienzentrums war eben, das ist nicht mehr zeitgemäß, es kommen jetzt Tablets und deswegen brauchen wir was Neues. Und das hat uns nicht so eingeleuchtet. Wir haben uns irgendwie überlegt, das ist eigentlich ein funktionierendes System, das hier eingestellt werden soll. Ja, das sagen Sie das von außen. Ja, das Problem an der Sache ist, ich kann das tatsächlich nicht so wiedergeben, weil das einfach eine unbegründete Behauptung ist. Also es gab, also als ich meinem Mitstreiter den Vortrag, also ich gebe Ihnen das Mikro kurz, genau.
Ja, mein Name ist Kurt Kramlich, ich bin von Skole Linux. Wir haben damals mit dem Ministerium Gespräche geführt und ich kenne auch die Entwickler schon die ganzen Jahre. Skole Linux ist quasi zeitgleich 2001 entstanden, weltweit auf Debian basierend. Wir waren am Überlegen, ob wir nicht irgendwie zusammenkommen konnten, aber die waren einfach sehr weit fortgeschritten von Lehrersicht aus, während bei uns das mehr von Debian hergekommen ist. Und so gibt es die beiden Systeme und bei den Gesprächen war ich sehr wohl dabei, weil es ist sozusagen sehr viel Leid entstanden, wenn jemand da sein Herzblut reinhängt und er wird dann vor die Tür gesetzt, weil ihr ja auch, wenn ich richtig informiert bin, auch diese Freistunden dann nicht mehr hattet, sozusagen. Und deswegen sage ich mal, weil ich da an den Gesprächen beteiligt war, also nie öffentlich, jetzt ist es ja Geschichte, jetzt kann man es ja erzählen, es war wirklich so, dass das Ministerium war mit den damit nicht sozusagen, es ließ sich einfach nicht so richtig kontrollieren und das ist auch das Problem, was Bürokratie mit freier Software hat. Ne?
Hör mal auf. Aber ich würde sagen, wir können die Diskussion fortsetzen, die haben wir unten entstanden. Ich würde mich freuen, wenn die nachher runterkommen.
Ja, war Frau Schulze. Okay. Gut, vielen Dank. Also an der Stelle, ich möchte nicht darauf eingehen, der Kollege, der die Folien gegengelesen hat, hat schon gemeint, ich würde mich ja sehr am LMZ reiben, das ist sicherlich richtig, also ich reibe mich natürlich, Sie merken das, aber ich möchte jetzt, das ist nicht das Thema des Vortrags. Wir waren also unzufrieden, dass das Know-how eingestellt wurde und wir haben das System einfach als funktionierend erlebt, also es lief ja bei uns in den Schulen und wir sahen eigentlich keine Notwendigkeit, alles wegzutun. Wir haben dann auch verhandelt, haben versucht, an der Weiterentwicklung teilzuhaben und das LMZ hat letztlich die Abordnung beendet. Das heißt, im Sommer 2012, da war es de facto so, die PadML 5 war im Prinzip abgekündigt. Es war angekündigt, in einem halben Jahr die PadML 6 zu veröffentlichen und offizielles Statement war, die jetzige Linux-Musterlösung gibt es nicht mehr. Und dann haben wir halt mal gesagt, gut, was machen wir jetzt? Wir waren unzufrieden, aber enthusiastisch. Wir hatten, Entschuldigung, eine Frage?
Das heißt, Linux-Muster hat mit der jetzigen Lösung gar nichts zu tun?
Nein.
Also wir
Ja, genau. Die Frage war, ob Linux-Muster mit der jetzigen PadML 6 etwas zu tun hat, und die Antwort darauf ist nein, überhaupt nicht. Die jetzige PadML 6 ist keine Weiterentwicklung der PadML 5, wie die Versionsnummer nahelegt, sondern die jetzige PadML 6 ist im Prinzip ein Univention SQL Server, für den einige Funktionen im Auftrag des Landesmedienzentrums dazu programmiert wurden, die die Funktionalität von Linbo nachbilden sollen, sage ich mal vorsichtig. Ja, aber kein Zusammenhang zu diesem Projekt. Und wenn man jetzt eine Weiterentwicklung der PadML 5 suchen würde, dann müsste man Linux-Muster nicht nehmen. Das ist nicht wirklich die geradlinige Weiterentwicklung, die genau dieselben Techniken und einfach die ganze eingesetzte Software weiterentwickelt hat. Ja, also wir standen dann also praktisch, wir hatten diese Abordnungsstunden nicht mehr. Das heißt, der Kollege, der vorher 17 Stunden weniger unterrichten musste, musste jetzt halt wieder 17 Stunden unterrichten. Ist natürlich schon dann eine Umstellung. Für mich war das jetzt nicht so schlimm. 4 Stunden, das ist eine Matheklasse mehr. Das habe ich geschafft, ohne dass ich jetzt irgendwie mein Leben grundlegend ändern musste. Wir haben uns dann also überlegt, wie machen wir weiter? Jetzt gucken wir mal nach vorne und hatten dann also viel schönen Code, den wir unter GPL hatten. Dann haben wir gesagt, gut, jetzt nehmen wir halt mal das Wiki, das es schon lang gab, zum Beispiel mit so Benutzertipps und sowas. Wir haben also den Code nach GitHub geschoben, haben einen neuen Bugtracker angelegt, haben dieses Community-Wiki, das war zu dem damaligen Zeitpunkt so 6 Jahre alt, mit vielen Tipps von den Anwendern des Systems, schon von Version 2 kommend genommen, so als Projekt-Homepage, haben da praktisch so einen Blog eingerichtet, so ein kleines, und haben angefangen, auf dem Wiki praktisch unsere Weiterentwicklung zu dokumentieren und haben so ein paar angefangene Fäden weitergesponnen, weil das muss man schon auch klar sagen, im Februar des Jahres, wo im März praktisch die Einstellung bekannt gegeben wurde, hatten wir eine große Arbeitstagung, eine Woche lang, wo wir besprochen hatten und geplant haben, wie man die Basis ändern kann. Also bis Version 5 war unsere Basis ein Debian-System, und die Version 6 wollten wir dann auf Ubuntu LTS aufsetzen lassen. Das heißt, wir hatten sehr viel Vorarbeit schon erledigt und haben dann gesagt, gut, diese Fäden spinnen wir einfach weiter. Wir gucken jetzt mal, wir bringen das jetzt raus auf Ubuntu-Basis. Am 26. Januar 2013 gab es dann die Vereinsgründung Linux-Muster.net e.V. in Karlsruhe. Und im März 2013 haben wir dann die Version 6 veröffentlicht. Und das war dann praktisch die tatsächlich nicht mehr auf Debian basiert hat, sondern auf Ubuntu Server. So, jetzt zu den Erfahrungen, die wir dabei gemacht haben. Also dieses komische, also ich habe irgendwie nach Change gegoogelt und dann kam sowas raus, und dann muss man klar sagen, das trifft es eigentlich ganz gut. Am Anfang ist es echt bitter. Dazwischen drin, da sind wir jetzt gerade, da ist es auch echt verzwickt. Und im Endeffekt ist es aber wirklich eine gute Sache. Ich versuche das in Beispielen kurz zu sagen. Also am Anfang, ja, da waren wir halt wenig enthusiastisch, wir waren mehr als die 4. Es gab also viele Kollegen, die uns, die derselben Meinung waren und uns unterstützt haben. Trotzdem haben wir natürlich irgendwie diese Motivationsdelle gefürchtet. Man ist am Anfang natürlich irgendwie beseelt von der Idee, ja, wir machen weiter, es geht voran. Weiß aber natürlich irgendwie, es fehlt die Zeit, der Alltag holt einen ein, wird man das schaffen? Und vor dem Hintergrund, weil wir auch alle eher so, also wir haben eben immer den Kontakt zu den Leuten, die das an der Schule managen müssen, da hat man dann immer die Angst, kann man das jetzt überhaupt nur jemandem empfehlen? Kann man jemandem sagen, installier doch Linux-Muster.net, weil es ist ein super System. Natürlich, es war ein super System, es war die Weiterentwicklung. Aber was passiert, wenn wir irgendwie ein halbes Jahr später feststellen, wir können es einfach nicht, wir schaffen es nicht? Dann haben Schulen das Ding installiert und stehen praktisch vorm Nix. Die Gegenmaßnahme, die wir da hatten, war einfach diese Vernetzung. Also dieser Verein ist extrem wertvoll für uns. Ob das mit dem Verein langfristig die optimale Lösung ist, keine Ahnung. Also wir sind im Moment als gemeinnütziger Verein anerkannt. Das funktioniert gut. Es kommt auch ein bisschen Geld rein. Das kann man auch nicht unterschätzen. Also wir sind jetzt gerade wieder am Überlegen, wir können bestimmte Dinge vielleicht einfach auch wieder programmieren lassen. Müssen es nicht mehr selber machen. Ist auf jeden Fall die richtige Idee. Und was auch die richtige Idee war am Anfang dagegen, ist eben, das wirklich komplett zu öffnen. Also da haben wir auch, also auch nach außen aggressiv zu öffnen und zu sagen, hier ist der Code, guckt es euch an, auch wenn er zum Teil wahrscheinlich wirklich nicht so toll ist, wenn jemand drauf guckt, der wirklich was davon versteht, ich weiß es nicht, trotzdem das zu machen und die Doku ins Wiki zu tun. Also das offizielle Installationshandbuch haben wir ins Wiki übertragen, war auch ein wichtiger Schritt, einfach um zu sagen, hier ist alles. Ja, als Argument für die Nachhaltigkeit ist uns dann irgendwann nach langem Sinnen noch eingefallen, dass wenn eine Schule jetzt neue Rechner kauft und jetzt einen Server installiert, dann läuft es ja auch erstmal noch 4-5 Jahre in einer normalen Schule. Das heißt, selbst wenn wir dann aufgehört hätten, hätten wir wahrscheinlich nicht sagen müssen, es ist durch. Okay, reicht. Alles im grünen Bereich. Gut. Ja, jetzt hat man natürlich das Problem gehabt, wir haben erfolgreich den Verein gegründet, das war auch ein schönes Treffen und hat uns auch nochmal echt Auftrieb gegeben und es ging dann auch wieder voran, die Version 6.0 kam dann kurz danach. Jetzt haben wir natürlich viele Leute, jetzt gibt es natürlich auch mehr Diskussionen, ist ja klar. Also wir haben Gott sei Dank viele Leute und Gott sei Dank viele Diskussionen, die sehr spannend sind. Was wir aber unterschätzt haben, ist zum Beispiel eine Sache und zwar den Faktor Außendarstellung, den haben wir komplett falsch eingeschätzt. Und zwar, wir haben halt gesagt, wir machen das für uns. Wir sind enthusiastisch, wir machen weiter. Dann haben wir also alles in diese Community reingemacht. Wir haben Mitstreiter gebraucht, wir haben das geöffnet, die Mitstreiter kamen. Eine super Sache, aber man muss sich überlegen, wer entscheidet letztlich, ob das System eingesetzt wird. Das sind halt doch nicht die Lehrer, sondern das sind halt die Leute, die auf dem Rathaus sitzen oder der Schulleiter, der da sitzt und der will sehen, dass es schön bunt ist. Und vor allen Dingen, was die sehen wollen, ganz krass, die wollen eine Telefonnummer haben, wo sie anrufen können. Wenn es die nicht gibt, dann ist gar nichts. Ist unsere Erfahrung. Haben wir inzwischen übrigens eine Telefonnummer, wo man anrufen kann. Weil es tatsächlich so ist, unsere Infrastruktur sieht gerade so aus. Das ganze Ding ist also rund um diese Projekt-Homepage. Da gibt es zwei Mailinglisten für die Entwickler und die Benutzer, ein Forum, ein Bugtracker und dieses Wiki. Und inzwischen eben die besagte Telefon-Hotline, die tatsächlich für viele das letzte Entscheidungsding war, zu sagen, ja, können wir nehmen. Das machen jetzt Vereinsmitglieder, das ist eine SIP-Gate-Nummer. Ich glaube, 2 Tage in der Woche haben wir geöffnet und dann kann man da anrufen. Es gibt relativ wenige Anrufe, wobei ich davon überzeugt bin, muss ich ja sein als Vertreter des Produkts. Das liegt daran, dass wir halt einfach so ein gutes Produkt haben. Aber an dem Schaubild kann man noch ein paar andere Sachen verdeutlichen. Und zwar diese Community, also diese Sache mit den vielen Leuten und Diskussionen. Seit 3 Jahren diskutieren wir zum Beispiel hier hin und her zwischen dieser Mailingliste und diesem Forum, das es da gibt. Warum? Weil das ist das Gleiche mit der Außendarstellung. Die Mailingliste funktioniert super. Da sind viele Leute drin, total motiviert. Die antworten unglaublich schnell. Aber wenn halt, sage ich es mal, total überspitzt der Bürgermeister in diese Mailingliste guckt, das können Sie vergessen. Die Wirkung ist katastrophal. Der weiß nicht, was eine Mailingliste ist. Er macht das Ding auf. Wenn da ein Lehrer sagt, da gibt es Support, gucken Sie sich die Mailingliste an, dann steht drin, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht. Der sieht nur, was alles nicht geht. Aber er sieht nicht, dass 2 Mails weiter die Lösung steht. Und das ist einfach nicht gut. Also von der Außenwirkung her ist das nicht gut. Bei so einem Forum kann man dann Themen als gelöst markieren. Wenn ich dann dem Bürgermeister sage, guck doch da mal hin und er sieht 20 Gelöste und unten kommen die Ungelösten, dann ist das viel besser. Ja, Sie lachen, wir lachen auch, aber das ist nicht witzig, wenn Ihr Konkurrent die offizielle Lösung des Landes Baden-Württemberg ist. Da kommt es nicht auf sowas wirklich an. Genau. Ja, noch eine andere Sache, die sich auch als schwierig herausgestellt hat, ich glaube, da kommt nachher noch eine Folie, dieses Handbuch im Wiki, das war letztlich auch nicht so richtig clever, weil man jetzt nicht mehr richtig unterscheiden kann, was ist jetzt eigentlich die offizielle Doku und was ist die Benutzer beigesteuert haben, da steuern wir im Moment wieder weg, die offizielle Doku machen wir gerade mit Sphinx, also in schönen, also das auch schön aussieht. Gut, dann haben wir natürlich hier Diskussionen an allen möglichen Enden. Die Schulkonsole ist eine Sache, da sind wir gerade dran. Agenti, das ist so ein Framework mit Python, wo man so Management-Oberflächen bauen kann, als Basis zu nehmen. Da evaluieren wir gerade noch. Inzwischen haben wir einen Entwickler aus Norddeutschland, der sich in die jetzige Schulkonsole sehr gut reingeschafft hat und das wirklich super macht. Jetzt ist eben genau das Problem. Es ist halt verzwickt in der Mitte, weil man will jetzt natürlich nicht jemanden, der sich da unglaublich engagiert vor den Kopf stoßen, indem man dann einfach sagt, okay, jetzt ist es halt weg, machen wir was anderes. Also muss man halt genau gucken, was man da tut. Ähnliche Diskussionen hatten wir wieder die Fortvirtualisierung. Jetzt sind wir bei Xen Server, da kann man jetzt geteilter Meinung drüber sein. Das ist eben das Problem, ich habe eine große Community, jeder hat eine andere Virtualisierungslösung. Xen Server haben wir letztlich deswegen genommen. Wir haben einen Dienstleister bei uns in der Gegend. Die beiden bringen sich extrem in die Entwicklung ein. Also sind auf jedem Arbeitstreffen und alles dabei. Die haben fertige Images für Xen Server gemacht. Wir haben einfach nicht so viel Arbeitskraft. Xen Server ist Open Source. Warum soll man es nicht nehmen? Also gibt einfach keinen Grund. Dann machen wir gerade ein neues Logo, eine neue Corporate Identity, auch wegen der Außenwirkung. Das ist schon fast vorm Abschluss. Wir wollen eine neue Community-Homepage machen, wo wir alles so ein bisschen vereinheitlichen und die Update-Basis, da haben wir keinen großen Diskussionsbedarf mehr. Das ist eigentlich jetzt geschwätzt. Also wir müssen jetzt natürlich auf Ubuntu 16.04 als Basis mit Samba 4 für die Domain-Control-Geschichte kommen. Ansonsten, was total cool ist, also die ganze Geschichte mit den Diskussionen so adressieren wir im Prinzip so, ist schon immer nur am Anfang, es bildet sich so ein Rhythmus raus, dass wir zwei Arbeitstreffen pro Jahr haben, einmal im Süden, also Süden ist dann da, wo ich herkomme, hier unten, und einmal im Norden, wir waren im Linux-Hotel, ich weiß, wie viel ist das nicht Norden, aber es ist immerhin so weit Norden, dass jemand, der aus Hamburg oder aus Bremen anreist, eben nicht durch die ganze Republik muss, um da zu kommen. Also das macht total Spaß. Also muss man einfach sagen, man lernt neue Leute kennen. Es ist total schön, einfach da gemeinsam in einem Projekt zu arbeiten. Ist wirklich eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Jetzt genau noch ein paar harte Zahlen. Also sieht im Moment wirklich ganz gut aus. 2013 haben wir uns gegründet, wie gesagt. Die ordentlichen Mitglieder, das sind die, die sich beim Beitritt verpflichten zu arbeiten. Ist tatsächlich so, man muss ankreuzen, ich kann mich einbringen in den, ja, okay, machen auch wirklich sehr viele. Dann gibt es Förderpersonen, Förderfirmen, Förderschulen, und die Förderschulen ist natürlich die interessanteste Zahl für uns, das sind letztlich Schulen, die die Lösung einsetzen und einen Mitgliedsbeitrag nach Wahl bezahlen dafür. Das sind also 80 Stück, schon ganz ordentlich, das heißt im Moment ist es noch steigend und das ist ja schön, und man muss sagen, dass das natürlich der Stand ist im Februar 2016, das heißt von Dezember bis Februar sind es 4 Schulen dazugekommen. Wir hoffen, dass wir das exponentiell extrapolieren dürfen. Mal gucken. Okay. Gut, jetzt wäre ich praktisch soweit am Ende. Wie gesagt, die wichtigen Sachen habe ich schon gesagt. Das Wichtigste ist, ich bin bis morgen Mittag um 14 Uhr fährt mein Zug, bin ich also hier. Ich gehe runter ans Kohle-Linux-Stand nachher. Wer also noch Fragen hat, kann einfach da vorbeikommen. Und wer jetzt noch Fragen hat, darf die natürlich auch stellen. Wer sie jetzt stellt, dann kommen sie nur in die Aufzeichnung. Ja, bitte.
Also, ich habe mir erstmal selber eingebaut, ich finde es gut. Es scheint ja auch offensichtlich viele Leute zu benutzen, nur für die Schulen. Das sieht man ja zumindest an den Zahlen. Ein bisschen verwundert mich der zeitliche Ablauf. Also, am Anfang wurde das Projekt, oder wurde diese Arbeitsgruppe gegründet mit den vielen Jahren, weil es eben viele einzelne Lösungen gab. Dann wurde etwas entwickelt. Wurde jetzt vom Land ja initiiert, dass das entwickelt werden soll, wurde entwickelt bis zu 5. Dann wurde es eingestampft mit der Entscheidung vom Land, wir machen was anderes. Und jetzt entwickelt er ja quasi wieder eine eigene Lösung. Also im Prinzip macht er ja das, also es ist jetzt keine Kritik, das ist nur, es klingt ein bisschen paradox, also er macht wieder das, was er am Anfang versucht hat zu verhindern.
Ja, also ich wiederhole die Frage kurz für den Livestream. Die Frage war also, im Prinzip wird ein Paradoxon erkannt darin, dass wir praktisch ganz am Anfang 2001 versucht haben, Einzellösungen aufzulösen, indem wir die Landeslösungen machen, und wir jetzt ja mehr oder weniger dadurch, dass wir wieder ein Fork haben, praktisch wieder so eine Insellösung schaffen, parallel zu den Landeslösungen. Das ist sicherlich richtig, und das ist im Prinzip auch der Kampf, den wir intern ausführen. Also das, was ich jetzt sage, ist meine Meinung, nicht die Meinung des ganzen Vereins. Ich glaube tatsächlich, dass das genau ein Problem wird, wenn wir uns eben weigern, dem Bedürfnis, dass es eben schön aussieht, dass die Schulkonsole zeitgemäß aussieht, dass die Homepage irgendwie zeitgemäß aussieht. Das wird uns mittelfristig genau zu so einer Insellösung machen, wenn wir praktisch nur noch irgendwie von 20 Schulen eingesetzt werden. Das ist das eine. Das andere ist, dass man sagen muss, die Landeslösung ist jetzt natürlich was nur für Baden-Württemberg gilt. Das heißt, wir haben natürlich auch viele Installationen jetzt, die nicht in Baden-Württemberg sind. Unsere Hoffnung ist schon die, dass wir eben eine große Insel werden. Und dann, finde ich, gilt dieses Argument nicht mehr. Dann sind wir ja keine Insellösung mehr, sondern wenn ich halt wirklich 150, 200 Installationen habe mit den entsprechenden Leuten und genügend Manpower, das weiterzuentwickeln, ich finde, dann kann man das machen. Und sonst wäre es für mich persönlich jetzt schon so, also ob ich bei einer Lösung, die in 10 Schulen eingesetzt wird, also sowohl ob ich da mitmachen würde, als auch ob ich die einsetzen würde, weiß ich nicht. Wahrscheinlich eher nicht. Also ich persönlich finde die neue PatentMail Linux auch wirklich einen großen Rückschritt von der Bedienbarkeit, das ist aus meiner Sicht als Netzwerkberater, aber es gibt Leute, die hatten vorher eine Windows-Lösung und haben jetzt die PadML Linux in neuen Versionen. Für die ist ein Fortschritt, muss man auch sagen. Ist einfach so. Also ist tatsächlich so, oder? Andreas? Ja. Die richtige Antwort.
Ich habe mal eine Frage zu dem Vergleich. Du hast dort gesagt, da gibt es eine offizielle Variante, die auf den Menschen beruht, und es gibt eure Variante.
Ja. Da gibt es jede Menge. Also, die Frage war, um es für den Track zu wiederholen, warum würde ich jemandem Linux Muster nicht empfehlen über die Lösung, die auf dem Univention Server basiert? Also erstens mal, ich würde es nicht jedem empfehlen. Es hängt sicherlich vom Anwendungsfall ab. Also wir haben das vorher bei den Imagegrößen und sowas besprochen. Es gibt sicherlich Anwendungen, da funktioniert unsere Lösung nicht. Also ich brauche zum Beispiel, wenn ich Windows-Clients habe, auch halbwegs einheitliche Hardware und so weiter, dass ich mit Treibern keine Probleme kriege. Das heißt, das sind dann Sachen, wo man sagen würde, da ist dann vielleicht die Univention-Lösung, die Treiber über OPSI ausrollt, besser geeignet für die Schule. Was ich als großen Vorteil sehe, ist zum Beispiel, dass der Ressourcenverbrauch bei uns sehr, sehr viel geringer ist. Also die Lösung vom Landesmedienzentrum, die braucht, die läuft nur unter VMware ESXi, ist administrativ sehr, sehr aufwendig aus meiner Sicht, braucht sehr große Hardware-Ressourcen, und wenn ich mir jetzt halt vorstelle, so ein Ding in die Grundschule zu stellen, ich glaube, um einen Computerraum in der Grundschule zu bedienen, da würde ich Linux Muster nicht deutlich bevorzugen, einfach weil ich damit viel weniger Effort das machen kann. Und weil da auch zum Beispiel diese Geschichte, dass ich mich als Lehrer vor so einen Musterarbeitsplatz setze und einfach meine Software installiere und das hinterher ausrolle, das ist einfach, damit kommt man, glaube ich, besser zurecht. Sonst ist natürlich ein starkes Argument jetzt innerhalb Baden-Württembergs einfach dieses Know-how-Transfer, dass ich an vielen Schulen einfach Leute habe, die seit 10 Jahren die PadML Linux eingesetzt haben, und das sind natürlich Menschen, die sind da drin, die wissen genau, wie das funktioniert. Und für die ist natürlich das absolute Argument letzten Endes, warum sollte ich alles, was ich an der Schule an Know-how habe und an Lehrerfortbildung gemacht habe, wegtun, um hinterher was anderes zu verwenden. Das, keine Ahnung, für meine Begriffe keine großen Vorteile hat. Und last but not least, jetzt fällt es mir nicht ein, der Univention Corporate Server hat keinen gescheiten Linux-Client. Also es gibt keinen Linux-Client, also mit dieser Lösung können Sie keinen Linux-Client betreiben auf den Desktops, der nur annähernd an das rankommt, was wir mit unserem Ubuntu-Client können. Das ist wahrscheinlich für die meisten Schulen völlig wurscht, aber für die Linux einsetzen wollen, ist es, also für mich zu werden in der Schule, ist es ein echtes Argument, also ich könnte es einfach nicht. Genau, noch was, mir fällt noch was ein, keine Multiboot-Fähigkeit. Sie müssen sich entscheiden, auf jedem Client nur ein Betriebssystem. Selbstheilung dauert viel länger. Okay.
Okay, war noch eine Frage?
Noch eine Frage? Sie?
Vielleicht sind meine Ziele fast in die gleiche Richtung. Ich kenne die Menschen.
Ja.
Ich kenne die Schulmuster nicht. Das, was ich als größtes Problem sehe bei den Schulen, ist nicht, ob das jetzt mehr Geld kostet oder ob da ESXi steht oder Windows oder Linux ist, sondern die Zeit von den Lehrern, die das machen. Der Zeitaufwand im Vergleich zu dieser offiziellen Lösung. Ist das hier vergleichbar? Ist es weniger?
Okay, die Frage war nach dem Zeitaufwand, die Zeit, die ich aufwenden muss, um das Netzwerk zu machen, ist es mehr, gleich, weniger als bei der Univention-Lösung? Und die Antwort ist, es kommt drauf an. Ich glaube, wenn Sie Übung haben mit dem Linux-Muster-Netting, können Sie viele Szenarien mit deutlich weniger Zeitaufwand abdecken als bei der Univention-Lösung. Vor allen Dingen dann, wenn Sie nicht die Möglichkeit haben, einen Dienstleister zu beauftragen, um Dinge zu tun. Denn wenn Sie halt bei der Univention-Lösung kein OPSI-Paket haben, dann haben Sie genau zwei Möglichkeiten. Entweder Sie machen das selber, dann müssen Sie als Lehrer lernen, wie man OPSI-Pakete macht. Da kann man sich jetzt natürlich fragen, ob das Sinn macht oder nicht. Kann man sicherlich lernen. Wenn ich das eben mit Linux Muster nicht mache, setze ich mich halt in den Rechner, installiere das Programm, mache ein Image, und dann, das geht automatisch. Also das ist ein Zeitaufwand, neues Image machen, also beim Linux-Client, das mache ich in der Mittagspause. Also da gehe ich hin, installiere zwei Programme, mache ein Dist-Upgrade, mache ein Image, dann stoße ich das Ausrollen an und gehe Mittagessen, und wenn ich wiederkomme, läuft's. Also ist schwer zu vergleichen. Okay.
Herzlichen Dank für den Vortrag, für die Reaktion.